Secrets. Weißt du, was ich nie vergessen werde? Diesen einen Sommer 1997. Ich war zwar noch klein, aber ich kann mich da eigentlich echt noch sehr gut dran erinnern. Und zwar ganz Deutschland klebte damals am Fernseher und alle waren auf einmal riesige Radfans und riesige Ulle-Fans. Wir hatten quasi unseren eigenen Helden gefunden und Jan Ullrich, ne? Über den sprechen wir heute, war damals auch einfach mehr als ein Radrennfahrer. Er war eine Projektionsfläche, er war Hoffnungsträger und eine gesamtdeutsche Identifikationsfigur, weil Ost und West war irgendwie vereint auf zwei Rädern. Was wir damals aber alle nicht wussten. Hinter dem stillen Lächeln auf dem Siegerpodest verbarg sich ein Mensch, der ja früh gebrochen wurde. Von einem System, das Leistung über alles stellte, von einem Umfeld, das nie nachfragte, wie es ihm eigentlich ging. Und später wird Jan Ullrich alles verlieren. Ruhm, Geld, Würde, Drogen, Alkohol, Suizidgedanken. Er durchläuft mehrere Entzüge, stürzt immer wieder ab. Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Und damit herzlich willkommen zurück zu Dark Secrets mit mir, Friederike Goldkamp.
Und mit mir, Nina Lenzen. Ja, und wir fanden die Folge aktuell sehr passend auch, weil ja gerade die Tour de France läuft, weil das wieder irgendwie natürlich jetzt gerade in den Köpfen der Leute ist. Radsport generell, ich muss gestehen, ich bin auch mittendrin, habe mir auch so ein Fahrrad gekauft. Also es wird immer größer und mehr. Und der Fokus liegt da komplett drauf gerade. Und wir dachten uns, es ist vielleicht auch mal schön, einen deutschen Promi mal wieder zu haben und nicht immer die Amis, die da irgendeine Scheiße bauen, sage ich jetzt mal auf gut Deutsch. Deswegen, und es haben sich viele von euch auch gewünscht. Und wir finden das Thema selber auch total spannend. Dementsprechend freuen wir uns da auch drauf. Aber ich würde sagen, bevor ich jetzt hier weiter nicht zum Punkt komme, Fredi, erzähl uns bitte gerne mal von seiner Kindheit, weil die ist schon alleine eine Folge wert, würde ich sagen, sein ganzer Werdegang.
Ja, absolut. Und ich habe mich auch gefreut, dass ich mich auf die Kindheit stürzen konnte, weil ich ja selber Leistungssportlerin war und so ein paar Sachen auch nachvollziehen kann. Und ich freue mich auch, muss ich jetzt auch schon mal sagen, sehr auf Ninas Teil, weil wir waren bei gewissen, oder Nina war bei gewissen Dingen hautnah dabei. Und das erzählt sie uns später ganz genau. Also das wird auf jeden Fall sehr spannend. Aber kommen wir erstmal zu seiner Kindheit. Also Jan Ullrich kommt am 2. Dezember 1973 in Rostock zur Welt, in der DDR. Und ja, in einem Land, das alles zu planen versucht, ne? Die Wirtschaft, die Menschen und auch die Träume seiner Kinder. Er wächst im Stadtteil Evershagen auf. Also Plattenbau, graue Fassaden, enge Wohnungen. Seine Familie ist arm und der Vater verlässt früh die Familie. Die Mutter, alleinerziehend mit drei Kindern, schuftet im Schichtdienst. Und Liebe und Zuwendung, so kommt es in seiner Autobiografie raus, sind eher rar. Wärme bekommt er, wenn überhaupt, so von Nachbarn oder von Lehrern, aber halt eben nicht bei sich selber zu Hause. Und schon als kleiner Junge ist Jan eher still. Aufmerksam aber, einer, der alles beobachtet, aber halt eben wenig sagt. Freunde beschreiben ihn später als scheu, fast unsichtbar. Und trotzdem, wenn er eben auf dem Fahrrad sitzt, blühte der kleine Jan Ullrich auf. Und es ist, als würde er ja dem grauen Alltag einfach davonfahren. Und ein Nachbar erinnert sich, wenn andere Kinder Fangen gespielt haben, hat Jan stundenlang im Kreis trainiert. Immer wieder die gleiche Runde. Sport war halt für ihn sehr schnell mehr als nur ein Ausgleich. Sport war für ihn Struktur und vielleicht, könnte man vielleicht auch rein interpretieren, eine Art Ersatzfamilie. Oder eine Flucht von diesen engen Strukturen, in denen er gelebt hat. Und mit 9 Jahren wird er im Rahmen des DDR-Sportsystems gesichtet. Er kommt zum SC Dynamo Rostock, einem Verein unter Aufsicht der Stasi. Und was folgt, ist eine Kindheit im Dienste des Erfolgs, ne? Also Trainingspläne, ärztliche Tests, kontrollierte Ernährung, ganz frühe Disziplinen. Die DDR war da wirklich knallhart. Nicht ohne Grund, sage ich jetzt mal, und auch noch wegen einem anderen Grund, darauf komme ich auch noch zu sprechen, hatte die DDR sehr, sehr erfolgreiche Sportler. Und ja, für viele Kinder war es natürlich überfordernd auch dieses System, aber nicht für Jan. Für Jan war das etwas, was ihm Halt gab oder endlich Halt gab. Und er sagte auch in seiner Autobiografie, ich habe schnell gemerkt, dass ich etwas besser kann als andere. Und er wollte dazugehören. Also er ist quasi in diesem System aufgegangen. Und ich habe mir nochmal angeschaut, so ein bisschen Sport in der DDR hatte einen sehr hohen Stellenwert, weil Sport wurde zur systemrelevanten Staatsaufgabe. Es war ein Mittel zur ideologischen Selbstdarstellung gegenüber dem Westen. Die Partei wollte nämlich damals zeigen, unsere Jugend ist stark, wir sind diszipliniert, wir sind überlegen und deswegen haben sie Sport wahnsinnig gefördert. Und dazu gehörte eben auch, dass sie durch Schulen gegangen sind und Kinder gesichtet haben, sortiert haben, entsprechend gefördert haben oder halt eben auch aussortiert haben. Und wer Potenzial zeigte, wurde halt früh in Kinder Kinder- und Jugendsportschulen überführt, sogenannte KJS, und auch, wie gesagt, Jan geriet in dieses System. Was ihm dann halt am familiären Umfeld fehlte, also die Aufmerksamkeit, die Stabilität, die Anerkennung, die findet er dann später im Sport. Die Trainer loben ihn, die Teamkollegen respektieren ihn, er gewinnt Rennen, er bekommt Urkunden, Medaillen und natürlich, das baut halt auch eben extremes Selbstbewusstsein auf. Sein Umfeld beschreibt ihn weiterhin als still, höflich, manchmal schüchtern, aber auf dem Rad eben furchtlos. In der Schule ist er halt eben eher der Unauffällige, aber in seiner Trainingsgruppe ist er einfach immer der Beste. Und er sagt auch, ich bin nie irgendwo hingegangen, um Zweiter zu werden. Und das ist schon ein Satz, der sehr tief blicken lässt, weil wenn du im Einzelsport, musst du schon dieses Killer-Gen haben, sage ich jetzt mal. Also du musst gewinnen wollen, weil sonst wirst du nie zu den Besten gehören. Du willst der Beste sein und daran ganz fest dran glauben. Und dieses Gefühl, dieses Gespür, das hatte Jan Ullrich eben schon von klein auf und ist deswegen auch in der DDR sehr, sehr erfolgreich geworden. Die DDR ist natürlich nicht nur eine Sportnation gewesen, sie war ein System mit Planwirtschaft, eben auch im Bereich körperlicher Leistung. Und ab den 1970er Jahren wurde im staatlich gesteuerten, es gab ein Dopingprogramm, ein staatlich gesteuertes Dopingprogramm, und das hieß Staatsplanthema 14.25. In diesem Dopingprogramm wurden Substanzen an Nachwuchstalente verabreicht. Ganz systematisch, leistungssteigernde Substanzen, oft ohne deren Wissen. Und als ich das nochmal recherchiert hatte, habe ich mich erinnert, ich hatte mal eine Physiotherapeutin beim Schwimmen, die auch aus der DDR kam. Und wir haben auch mit ihr über das Thema Doping, oder ich habe damals mit ihr über das Thema Doping gesprochen. Und sie hat mir was ganz Erschreckendes erzählt. Sie erzählte mir damals, sie kam nämlich aus der DDR und ist da auch geschwommen. Und sie hat jahrelang ohne ihres Wissens, also sie hat Medikamente bekommen, Vitamintabletten, ja, und sie hat das halt geschluckt und sie wusste nicht, dass das leistungssteigernde Substanzen sind und aufgrund dieser Substanzen kann sie zum Beispiel jetzt keine Kinder mehr bekommen.
Krass.
Ja, weil das erst später rausgekommen ist und es war alles gegen ihren Willen und sie wusste das ja nicht, sie konnte sich nicht dafür oder dagegen entscheiden, also ganz
furchtbar. Boah, das ist ja schrecklich, ja. Okay, wir sind ja hier unter uns. Ich habe mir, wie du gesagt hast, Fredi, Samuels Stimme bei Femtasy angehört und ich sag mal so, es ist richtig hot. Es ist richtig hot. Also seine Stimme ist richtig hot. Die Geschichten sind etwas derber, wie du auch gesagt hast. Ich musste mich kurz dran gewöhnen, aber ich merke immer mehr, dass ich so richtig krass auf die Stimmen dann anspringe. Wenn die so angenehm sind, das finde ich einfach toll. Und was ich jetzt auch noch richtig gut finde, sind die Flows. Also die Masturbationsflows.
Ja, ich auch. Und ich kannte das auch noch gar nicht. Also ich kannte keine Masturbationsflows, wusste überhaupt nicht, was ich mir darunter vorstellen konnte. Aber es war eine wirklich interessante Erfahrung, um auch mal bei dem Ganzen angeleitet zu werden, um vielleicht auch mal ein bisschen ins Experimentieren zu kommen und vom, naja, was man sonst so macht, vielleicht auch mal ein bisschen abzuweichen. Also alle, die Femtasy noch nicht ausprobiert haben oder die es vielleicht beim letzten Mal verpasst haben. Femtasy ist eine Plattform mit über 1700 erotischen Audios, die komplett von Frauen für Frauen gemacht sind.
Und es gibt bei Femtasy übrigens auch richtige Audioserien mit heißen Liebesgeschichten, beispielsweise von Mia. Die zieht einen dann in eine fremde Stadt und lässt ein sinnliches Abenteuer erleben. Also auch die Frauenstimmen sind so schön und so, boah, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Ihr müsst das einfach selber hören und man wird einfach sofort so mit reingerissen irgendwie.
Und mit unserem Code Dark Secrets könnt ihr jetzt Femtasy einen ganzen Monat kostenlos testen. Ihr spart sogar 25 Euro auf das Jahresabo. Was ich total super finde, beziehungsweise was Nina und ich total super finden, die Erinnerung zum Kündigen kommt 2 Tage vor Ablauf. Also keine Sorge, wenn ihr es wirklich am Anfang einfach nur mal testen wollt.
Also, wenn ihr beim letzten Mal gezögert habt oder irgendwie noch nicht ganz überzeugt wart, versucht es doch jetzt wirklich mal. Es ist die Gelegenheit, das nochmal auszuprobieren. Einfach auf femtasy.de gehen, da schreibt man femtasy.de, anmelden und loslegen.
Und für alle, die schon dabei sind, wie immer wollen wir gerne eure Lieblingsaudios hören. Erzählt uns davon. Ich meine, wir sind hier unter uns und wir sind ja immer sehr offen bei Dark Secrets. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit der neuen Folge. Ja, und es war gang und gäbe, sage ich mal, auch im Radsport. Und da kam es halt nachweislich zu gezieltem Einsatz von Anabolika, Testosteron und später auch Erythropoietin, EPO. Offiziell wurde das natürlich nie thematisiert. Nie. Das ist wird total verschwiegen. Trainer, Ärzte und Funktionäre agierten im Verborgenen und eben auf Befehl von oben. Also ob Jan Ullrich als Kind oder Jugendlicher bereits mit Dopingmitteln in Kontakt gekommen ist, ist natürlich nie abschließend geklärt worden. Kann man wahrscheinlich rückblickend auch gar nicht mehr. Aber er sagt selber, mir wurde nichts erklärt, ich bekam Tabletten, angeblich Vitamine. Ja, als ob. Mhm. Ne? Also man kann eigentlich davon ausgehen, oder ich gehe schwer davon aus, dass er eben schon als Kind oder als Jugendlicher mit Dopingmitteln in Berührung gekommen ist. Und das Schlimme ist halt auch ohne seines Wissens. Mhm. Er sagte nämlich auch, in der DDR hast du nichts in Frage gestellt. Du hast genau das gemacht, was gesagt wurde. Das Einzige, was eigentlich sicher ist, dass Jan Ullrich in einem System sozialisiert wurde, in dem das Streben nach Leistung wirklich das Wichtigste war und alles überstrahlte. Und dass man in diesem System nicht gefragt hat oder nie hinterfragt hat, wie man diese Leistung erbringt, sondern Hauptsache man erbringt diese Leistung. Und ich finde, das ist eine Prägung, die sich ja auch später wie ein roter Faden durch seine Karriere, durch sein Leben ziehen wird. Aber das muss man sich mal überlegen, was das mit einem Menschen macht, wenn du klein bist, kein warmes Zuhause hast, sage ich jetzt mal so, wo du nicht gerne bist, wo du von fließt und dann kommst du in ein System, was hart ist, wo es wirklich nur darum geht, dass du der Beste bist und dass du halt Leistung erbringst, egal in welcher Form. Und auch diese Schulen, diese Sportschulen, das ist ja tough, das ist ja wie ein permanentes Trainingslager. Da geht es ja um nichts anderes außer trainieren, bisschen Schule, essen, seine Vitamine bekommen und weiter trainieren. Und damit wird er groß. Und das muss man einfach im Hinterkopf behalten, was das mit einem Menschen macht, ne? Wie er einfach sozialisiert ist. Als die Mauer fiel, war Jan Ullrich 16 Jahre alt, also 1989. Und die Welt veränderte sich ja damals über Nacht. Für viele Jugendliche war das auch so ein bisschen die Zeit, das Aufbegehren, das Feiern und Rebellieren, ne? Für Jan Ullrich, naja, war eher so ein bisschen, als die DDR, als die Mauer fiel, wurde es eher so eine Zeit der Unsicherheit, vielleicht sogar des Chaoses, und es passte alles nicht so richtig zu seiner inneren Ordnung. Er war halt ein Systemkind, ne? Und plötzlich gibt es kein System mehr. Die DDR bricht zusammen, die alten Trainerstrukturen, die Förderwege, alles verschwunden. Viele Talente sind zu dieser Zeit auch weggebrochen, also viele Sportler sind damit nicht zurechtgekommen. Aber Jan schon, er blieb quasi auf dem Rad und er trainierte weiter, fast schon manisch. Und er sagt in seiner Autobiografie, ich zitiere: Ich wusste nicht, was kommt, aber ich wusste, dass ich Rad fahren kann. Also dieses Zweirad, dieses Fahrrad hat ihm kompletten Halt gegeben, den Halt, den er nirgendwo anders gefunden hat. Und er wird auf ein Sportinternat in Cottbus versetzt, jetzt im Westen. Und da beginnt quasi eine völlig neue Geschichte, beziehungsweise da beginnt ja seine Karriere. Also der Mauerfall war am Ende für Jan Ullrich eine sportliche Explosion. Die Nachwuchshoffnung aus dem Osten trifft auf westliche Förderstrukturen. Er kann auf einmal internationale Rennen fahren. Es gibt freie Märkte und er nutzt auch diese neue Freiheit kompromisslos aus und baut Schritt für Schritt seine Karriere auf. Und seine Entwicklung verläuft steil nach oben, also sehr positiv. 1993 wird er Juniorenweltmeister im Einzelfahrtrennen. Ein ganz klares Signal, hier wächst ein Ausnahmetalent heran. 1995 tritt er dem Team Telekom bei, dem deutschen, muss ich euch wahrscheinlich alle nicht sagen, Vorzeigeteam, das sich anschickt, in die Weltspitze des internationalen Radsports vorzudringen. Und mit seiner ruhigen, fokussierten Art passt Jan Ullrich perfekt in dieses durchstrukturierte, erfolgshungrige Team. Und im Windschatten von Stars wie Bjarne Riis lernt er nicht nur taktisches Denken, sondern halt auch diese professionelle Renneinteilung, was ja wahnsinnig spannend ist, bei so einer Tour de France auch, ne? Ich habe mich am Anfang mal gefragt, wie fahren denn Einzelsportler in einem Team? Aber da hängt ja total viel Struktur und Renneinteilung zusammen und die unterstützen sich ja auch gegenseitig. Und er lernt eben auch, im Hochleistungssport zählen keine halben Sachen. Also Sieg oder Niederlage, alles oder nichts. Und 1996 überrascht Jan Ullrich bei seiner ersten Tour de France als Zweiter hinter Teamkollege Riis und war einfach damals schon, es war seine erste Tour de France und er war einfach schon unglaublich gut. Doch es ist 1997, als er quasi ganz Deutschland in den Bann zieht, weil 1997 gewinnt Jan Ullrich die Tour de France und zwar als erster und bis heute einziger Deutscher. Er dominiert die Bergetappen, er brillierte im Zeitfahren und wirkte dabei immer so krass unaufgeregt und auch so demütig und auch so anders als viele seiner Konkurrenten, ne? Weil natürlich Spitzensportler sind ja eher so ein bisschen vorne raus und mal so, hey, schaut her und er war halt eben nicht so. Und das mögen wir ja gerne, wir Deutschen, wenn jemand extrem gut und erfolgreich ist und dabei einfach noch demütig bleibt. Ja, und dieser schüchterne Junge aus dem Plattenbau wird eben zum deutschen Volkshelden. Und Millionen Menschen verfolgen seine Etappen damals live im TV und haben halt auch sich vom Radsport anstecken lassen. Die Medien feierten ihn als neuen Kaiser. In den Alpen hingen Banner oder Transparente mit Ulle, wir lieben dich. Und er wurde halt wahnsinnig gefeiert. Aber, wie wir ja wissen, mit dem Ruhm kommt natürlich auch die Last. Und Jan Ullrich spürt natürlich den Erwartungsdruck, Jahr für Jahr liefern zu müssen. Es ist ja nicht so, dass wenn du einmal die Tour de France gewinnst, das dann gut ist, sondern wir erwarten ja dann, dass es so weitergeht. Ne, dass Siege quasi zu einer Art Pflicht werden und alles andere für viele dann eine Enttäuschung ist. Und das tut mir auch immer so leid bei Sportlern, dass wenn sie dann nicht wieder gewinnen, ja, oder diese Siege nicht weiterführen können, dass sie dann auch von den Medien immer so sehr schnell zerrissen werden.
Das muss so schlimm sein. Also das macht ja nicht nur, ich glaube als Sportler oder generell als Leistungssportler vielmehr noch, hast du sicherlich ja in dir drin selbst dieses Gefühl, dass du dir immer Druck machst und irgendwie diesen Perfektionismus anstrebst. Und wenn dann noch von außen, also ich meine, ich glaube, das kann man auch auf unseren kleinen, sag ich mal, Mikrokosmos runterbrechen, dass jeder irgendwie sich die Meinung anderer, wenn man die dann irgendwie zu sehen, zu hören, was auch immer, auf den Tisch geknallt bekommt, dass man sich das anzieht irgendwie und darüber nachdenkt. Und wenn du dann auf so einer Bühne ja quasi stehst und die Leute dich öffentlich und frei heraus, ohne dass du danach fragst, bewerten, sich ein Urteil über dich bilden und das auch irgendwie öffentlich machen, boah, ich glaube das, also ich würde daran zerbrechen, ich weiß das und ich finde das ganz, ganz, ganz krass.
Ja, ich fand es auch ganz schlimm. Auch diese ist so, du, keine Ahnung, wenn du mal kein gutes Rennen gefahren bist, du fragst dich ja selber, woran es gelegen hat oder was schiefgelaufen ist. Du ärgerst dich ja am meisten selbst und du stellst dir ja die meisten Fragen selber. Und dann kommen die Reporter, die oder wer auch immer, dann kommen alle anderen und stellen dir diese Fragen und überanalysieren das und du willst wahrscheinlich einfach nur deine Ruhe haben und dich irgendwie aufs nächste Rennen konzentrieren und das abhaken. Ne? Und ich glaube, das ist wahnsinnig schwierig. Er hat dann aber die, sage ich jetzt mal, von 1997 bis 2000 das gut ausgehalten, also weil seit 2000 in einem Jahr gewinnt er nämlich bei den Olympischen Spielen in Sydney Gold im Straßenrennen und Silber im Zeitfahren. Ne? Also er hatte da nochmal einen Höhepunkt. Er sagte aber auch in der Autobiografie, dass er sich anfing, innerlich immer leerer zu fühlen, zunehmend immer leerer zu fühlen. Also der Euphorie weicht irgendwann die Erschöpfung. Man darf auch nicht vergessen, was Radfahren für ein unfassbar anstrengender Sport ist.
Das ist so anstrengend, ja.
Ja. Und wenn diese Touren da fahren, das ist ja Wahnsinn. Das ist ja, finde ich, mal übermenschliche Leistung, wenn sie diese Bergetappen da fahren. Da frage ich mich immer, wie geht das überhaupt ohne Doping?
Ja. Ja.
Da können wir auch gleich mal zu sprechen. Mhm. Es folgen weitere Top-Platzierungen natürlich bei der Tour, auch Etappensiege. Aber der ganz große weitere Triumph bleibt eben aus. Und er sagt, du fährst dein ganzes Leben lang nur noch gegen dich selbst. Und das sagt er dann rückblickend. Und irgendwann, so sagt er, weißt du gar nicht mehr, warum eigentlich? Und er fängt an, mit persönlichen Herausforderungen zu kämpfen. Also man kann überspitzt gesagt vom Helden zum Getriebenen. Ne? Während das ganze Land ihn quasi feiert, kämpft Jan Ullrich immer mehr mit sich selbst. Er kämpft mit dem Perfektionismus, er kämpft mit Selbstzweifel, was auch ganz normal ist. Jeder Sieg erhöht natürlich den Druck und jede Niederlage nagt am Selbstwert. Jan Ullrich hat das Problem, dass er nicht abschalten kann. Er kann nicht loslassen. Also er hat keinen, ja, er hatte halt nichts anderes. Er hatte nie was anderes außer den Radsport, auch nicht in seiner Kindheit. Und das wird natürlich irgendwann zu einer mentalen Belastung. Ne? Zwischen Trainingslagern, Pressekonferenzen und Zielankünften, sage ich jetzt mal nach den Rennen, verliert er immer mehr den Kontakt zu sich selbst. So wirkt es zumindest. Und er ist natürlich ständig unter Beobachtung durch Fans, Medien, Teamleitungen. Und hinzu kommen dann auch, wie so häufig in solchen Zeiten, private Krisen. Also Beziehungen scheiterten. Echte Freundschaften waren wirklich rar. Er wird einsam. Jan Ullrich, so verrückt es klingt, in diesem ganzen deutscher Sportheld und diesem ganzen Medienrummel, war einsam. Und es war irgendwann ein Dauerzustand für ihn. Er war auf diesen ganzen Reisen, verbringt er Abende allein und auch irgendwie in anonymen Hotelzimmern. Am Tag wird er gefeiert, aber halt abends ist er dann, wenn die Tür zugeht, bist du alleine.
Boah, das stelle ich mir auch richtig heavy vor.
Ja, ist es auch. Und dieses immer, ich meine, voll viele feiern ja das Jet-Set-Leben und man ist die ganze Zeit nur unterwegs und in Hotelzimmern aber und von Hotels zu Hotels. Aber ich glaube, dass das langfristig einfach, dafür sind wir nicht gemacht. Wir brauchen eine Basis und wir brauchen ein Zuhause.
Wollte ich gerade sagen, ja. Und du brauchst deine Menschen um dich rum, die dir gut tun, wo du dich wohlfühlst, denen du vertraust. Ne? Und ich glaube, wenn du dann so alleine über längere Zeit bist und ja eh so im Druck ausgeliefert bist, schon alleine, dann überhaupt, ich sag jetzt mal, Gespräche, die einem helfen, das sind so Kleinigkeiten ja eigentlich, aber Gespräche mit Freunden, Freundinnen, wie auch immer, die kannst du ja dann kaum führen in so einer Zeit. Oder die, mit denen du darüber redest, weißt du nicht, sind das wirklich wahre Freunde?
Genau.
Ne? Das kommt ja auch noch dazu. Also all das, krass. Ich stelle mir das, ich habe wirklich Gänsehaut, weil mir das so, ich finde das so schlimm, mir das vorzustellen, dass man so ein Leben führt, ne?
Ja, du weißt ja auch nie, also natürlich, du hast dann deinen Trainerstab, du hast dann dein Team so ein bisschen um dich rum, aber auch in einem Team mit den anderen Radsportlern, das sind ja alles Einzelsportler, also alle, jeder will gewinnen, das ist ja kein richtiges Team in dem Sinne. Und auch beim Trainer, du willst ja auch nicht immer nur mit deinem Trainer sprechen, aber wie du schon sagst, wenn du Selbstzweifel hast oder einfach traurig bist, willst du wahrscheinlich auch einfach nur mit einem guten Freund reden. Und er war mit Lance Armstrong, die hatten eine ganz besondere Beziehung, die beiden, aber nichtsdestotrotz waren sie am Ende des Tages Konkurrenten und du redest nicht mit deinem Konkurrenten über alles. Mhm. Und ja, und würde noch was zitieren wollen. Er sagte irgendwann, ich war ein Getriebener, ich bin nur noch geradelt, aber ich wusste nicht mehr wohin. Und 2006, also 6 Jahre später, gibt es ein Thema, die Operation Puerto, die den Radsport, den internationalen Radsport wirklich erschüttert hat. Im Zentrum steht ein spanischer Arzt und Ermittler finden in seiner Praxis Blutkonserven, Dopingpläne, Kundendaten und einer der Namen auf den Listen eben auch Jan Ullrich. Und das war natürlich für uns ein Riesenschock in Deutschland, dass unser Ulle auf einmal gedopt sein soll und dass all seine Erfolge und unser toller Tour de France-Sieg, den ja kein Deutscher vorher geschafft hat, dass der quasi nicht echt war, ne? Und ihr könnt euch vorstellen, was dann, oder ihr wisst es wahrscheinlich noch, was damals abgegangen ist. Ja, kurz vor Beginn der Tour de France wird Jan Ullrich suspendiert. Der Held von eins wird irgendwie zu einem Symbol eines Systems, das viel zu lange weggeschaut hat und dann plötzlich gefühlten Sünden oder Sündenböcke suchte. Es war ja ein offenes Geheimnis wahrscheinlich irgendwie mit dem Doping im Radsport. Ich glaube, dass die Leute, die ja tief im Radsport drin sind, dass das für die wenig überraschend waren. Für die restliche Welt war es natürlich schon sehr überraschend, weil wir natürlich auch naiv sind und wir natürlich auch glauben wollen, dass diese übermenschlichen Leistungen, die sie bringen, halt menschlich sind und nicht zusätzlich gedopt. Also, dass die Menschen nicht zusätzlich gedopt werden oder hochgepusht wurden. Genau. Was hatte er genau gedopt? Also, laut den Ermittlungen und späteren Aussagen handelte es sich um systematisches EPO. So, ich habe vorhin EPO gesagt. EPO, so heißt es. EPO-Doping. Und EPO ist Wachstumshormone und Eigenblut. Und in seiner Biografie gesteht er halt eben, ich habe wie alle gedopt. Aber ich habe niemanden betrogen, denn alle wussten, wie es lief. Und das sieht man ja einfach. Es war ein Satz, der natürlich bis heute total polarisiert hat. Aber da siehst du ja, wie das in diesem System lief. Lance Armstrong hat auch gedopt, aber er hatte ja dann irgendwie Hodenkrebs und sagte, er musste das machen, um wegen seinem Krebs. Und es war halt, was ich sagen möchte, ist ein offenes Geheimnis. Und er sagte, wie gesagt, ich habe niemanden betrogen. Und ich glaube halt auch, dieses so, wir wussten doch alle, wie es lief. Und ich habe das doch wie alle gemacht. Wenn wir uns jetzt daran erinnern, mit seiner Kindheit oder Jugend in der DDR, wusste er vielleicht damals auch schon vom Doping oder war es einfach schon so normal? So, ja, man nimmt halt Vitaminpräparate, macht ein bisschen Wachstumshormone, ein bisschen Eigenblut, weil das ist ja dann auch nicht, dass du dann auf einmal schubweise, sage ich jetzt mal, die Mega-Erfolge hast. Du musst ja trotzdem hart trainieren. Es ist wahrscheinlich einfach wie so ein kleiner Booster. Nichtsdestotrotz war es natürlich verboten und wir haben viel zu lange weggeschaut. Und dann war für ihn natürlich dieser ganze riesige Skandal, ja, bedeutete natürlich auch persönliche Folgen. Er war halt der Sündenbock. Das bedeutete sein Karriereende. Seine Sponsoren haben sich zurückgezogen. Seine Verträge wurden gekündigt. Was ich übrigens auch manchmal so ein bisschen heuchlerisch finde. Weil es, wenn Verträge gekündigt werden im Radsport, als ob die das nicht wussten. Aber dann kommt es öffentlich raus und dann müssen sie sich natürlich zurückziehen.
Klar, dann müssen die, ja.
Jan Ullrich wird nie wieder ein großes Rennen bestreiten danach. Und was wahrscheinlich besonders bitter für ihn war und was ihm, vermute ich mal, wirklich den Rest gegeben hat, ist diese öffentliche Demontage. Die Medien haben sein Lebenswerk zerlegt. Frühere Weggefährten haben sich distanziert. Fans haben sich abgewandt. Er wurde ja durch die Medien gezogen und das als Mensch, der sich eh schon einsam gefühlt hat und eh schon alleine gefühlt hat, ja, hat dann nochmal so richtig den Knüppel abbekommen. Und es folgen Jahre der Isolation, Alkoholprobleme, Therapien, Rückfälle. Jan Ullrich wird wegen Körperverletzung, Trunkenheit am Steuer und Drogendelikten auffällig. Und er sagt halt, ich habe alles verloren, Geld, Freunde und Würde.
Und mit diesem Wendepunkt kann man ja schon fast sagen, wurde es dann tatsächlich 2018 Richtig, richtig, richtig krass. Und das, was Fredi eben im Intro schon ein bisschen angeteased hat, war halt eben, wir beide waren zu dem Zeitpunkt ja in der Ausbildung bei RTL. Und ich weiß noch, dass das einer meiner größten Fälle damals war, die irgendwie mit auch auf meinem Tisch lagen, weil natürlich irgendwie alle erstmal richtig geschockt waren und dann natürlich klar war, okay, wie berichten wir darüber, was berichten wir darüber, was haben wir und so. Und ich war ja wie in so einer Taskforce, könnte man schon fast sagen, wo es dann eben um Jan Ullrich ging und um das, was da passiert. Ich erzähle erstmal, was genau passiert war, weil ich glaube, das ist ganz wichtig jetzt für die Geschichte. Also das war im Sommer 2018. Das spielte sich alles auf Mallorca ab, denn da wohnte er seit ungefähr ein paar Jahren. Der ist aus der Schweiz dann dahin gezogen und sein Nachbar war Till Schweiger. Und die hatten so ein, ja, ihre Grundstücke lagen direkt nebeneinander. Und Till Schweiger wird auf jeden Fall auch eine Schlüsselrolle hier noch spielen. Da komme ich gleich drauf zu sprechen. Jedenfalls war eines Abends eine Party bei Till Schweiger. Und Jan Ullrich ist über den Zaun, über das Tor geklettert, rüber zu Till Schweiger und wollte eben zu dieser Party. Und da kam es dann zu einer Auseinandersetzung. Jan Ullrich hat zunächst mit einem Besenstiel einen Freund von Till Schweiger angegriffen. Die haben dann die Polizei gerufen. Es gab wirklich eine Auseinandersetzung dort vor Ort. Die Polizei kam, hat Jan Ullrich in Handschellen abgeführt. Er wird dann einem Richter vorgeführt und später wieder freigelassen. Aber ganz klar war, er bekam Kontaktverbot, er durfte sich dem Grundstück nicht mehr nähern und sollte sich eben ja da zurückhalten. So, das war das erste Mal, dass, ich sag mal, nach all dem, was Fredi eben schon geschildert hat, nach all dem, was in seinem Leben passiert war, war das der große Knall, wo dann natürlich, ja, die Welt so richtig dabei zusehen konnte. Denn Till Schweiger hat das danach auch alles irgendwie öffentlich gemacht. Er hat sich öffentlich ausgesprochen, kurz nach dem Unfall, hat gesagt, er sei besorgt und auch enttäuscht von Jan Ullrich, hat dann Interviews gegeben, wie sehr ihn die Situation natürlich auch persönlich getroffen hat, weil die zwei sich ja kannten und irgendwo vielleicht auch ein Stück weit befreundet waren, eben als Nachbarn irgendwie gut miteinander klarkamen. Und hat die Geschichte als traurig bezeichnet. Die Eskalation sei allein deshalb passiert, weil er um das Wohl seiner Gäste und auch um Jan Ullrich selbst besorgt gewesen sei. Und das hat eben an diesem Abend zu diesem großen Knall geführt. Vor allem, weil Jan Ullrich vor diesem Vorfall schon mehrfach auffällig und merkwürdig, Zitat, gewesen sein soll. Er hat mehrmals betont, dass er immer nur das Beste für ihn wollte und auch deswegen die Polizei gerufen hat. Ich habe mich in der Vorbereitung dann gefragt, letzten Endes rückblickend war das wahrscheinlich Jan Ullrichs großes Glück, dass Till Schweiger das gemacht hat, weil daraufhin ist ja diese Lawine losgetreten worden, die ich jetzt gleich noch weiter schildern werde. Aber auf der anderen Seite dachte ich so, es ist schon fast ironisch, dass Till Schweiger derjenige ist, der irgendwie da einen auf was ist richtig und falsch spielt, weil wir wissen selber, wir haben selber schon eine Folge über ihn gemacht, dass er auch nicht ganz unproblematisch ist, sag ich mal, was die Themen Alkohol und Gewalt angeht, ne? Also mit zweierlei Maß gemessen, so ein Stück weit könnte man hier fast sagen. Nichtsdestotrotz finde ich, rückblickend jedenfalls, damals weiß ich noch, war ich geschockt, weil ich so dachte, wie kann der denn jetzt sich irgendwie da hinstellen und irgendwie gegen Jan Ullrich schießen? Aber man könnte fast sagen, dass das eigentlich Jan Ullrichs Rettung war. On the long run, ne? Weil eben da, ja, dass diese ganzen Schlagzeilen, dieses ganze Problem hochgeschaukelt hat am Ende. Was natürlich in dem Moment für Jan Ullrich ganz, ganz, ganz bitter war und man so richtig zusehen konnte, was danach noch alles passierte. Weil dann war er im Fokus, ne?
Genau, und er war dann wahrscheinlich auch gezwungen, sich mit seinen Problemen auseinanderzusetzen. Also er konnte wahrscheinlich das nicht mehr verstecken oder vor sich selber denyen.
Genau, weil da wurde klar, es gab dieses veränderte, abstürzende Verhalten schon vorher, diese Drogen- und Alkoholprobleme, dieser Kontrollverlust. Auch Nachbarn, andere Nachbarn auf Mallorca haben danach gesagt, er habe irgendwie nicht mehr orientiert gewirkt und sehr aufgelöst. Und das war dann eben einfach nur so der Peak, ne, für diese Party, dieser Abend. Ja, da kann man sagen, da kann ich schon mal richtig reingrätschen jetzt gerade, dass wir damals natürlich auch auf Mallorca irgendwie geguckt haben, was können wir da machen, mit wem können wir sprechen. Wir haben natürlich auch Jan Ullrich angefragt, aber klar, der war zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht zurechnungsfähig und immer wieder kamen neue Informationen raus, dass der da weiter randaliert auf seinem Anwesen auf Mallorca, dass ein ehemaliger Weggefährte hatte dann ein Interview gegeben, damals nicht uns, sondern einem anderen Medium, dass er zum Beispiel irgendwie eine Flasche Whisky in zwei Zügen, also Jan Ullrich trinkt eine Flasche Whisky in zwei Zügen aus und sowas alles. Also es kam immer weitere Details einfach über seinen Lebensstil, wie der da auf Mallorca lebt. Ich erinnere mich auch noch, dass Jan Ullrich dann selber Videos von sich hochgeladen hat, so Selfie-Videos, Fotos auf Mallorca in seinem Haus und du siehst ihm diese Orientierungslosigkeit, diese Verlorenheit, siehst du ihm komplett an damals in seinem Gesicht, in seinem ganzen Verhalten. Der macht sich da eine Zigarette nach der nächsten an, trinkt Alkohol währenddessen und erzählt
dir noch mehrere Zigaretten im Mund.
Das kommt gleich, ja, warte, das kommt gleich. Aber diese Videos aus seinem Haus, also ich weiß, dass ich damals, ich war so betroffen und habe immer wieder auch in der Redaktion gesagt, Leute, wir müssen dem doch irgendwie helfen. Also man kann ihm beim Absturz regelrecht zusehen und das macht mich auch jetzt schon wieder so traurig, weil ich einfach damals, es war ja wirklich, also ich meine jetzt mit dem Ausgang, den man kennt, zum Glück ist es ein Happy End, aber damals wusste man wirklich nicht, oh Gott, was passiert mit dem? Ja, und dann wurde uns irgendwann gesteckt, okay, der wird mit einem Privatjet, wird der von Mallorca nach Hessen, nach Frankfurt geflogen und dann wussten wir eben, okay, der wird wahrscheinlich an Tag XY zu Uhrzeit XY irgendwo an diesem Flughafen sein, an diesem Privatjet-Flughafen und da war natürlich die Presse, also nicht nur wir, sondern auch andere vor Ort und ich weiß noch, dass eine Kollegin, die auf Mallorca lebt und arbeitet, mir ein Foto geschickt hat, sie war da, also die nicht auf dem Rollfeld, sondern weiter weg, aber eben mit so einem Teleobjektiv von der Kamera kannst du natürlich Objekte, die weiter weg sind, natürlich einfangen und die schickte mir einfach nur ein Foto und ich saß da und dachte mir so, ach du Scheiße. Jan Ullrich, oberkörperfrei, tanzt vor dem Flugzeug rum irgendwie und macht komische Bewegungen, so zuckende Bewegungen quasi und hat dabei ja wahrscheinlich so 10-12 Zigaretten gleichzeitig im Mund. Die hat er sich so aufgereiht. Und ich habe nur diesen Screenshot quasi, dieses Foto von dem Material gesehen, habe gesagt, Leute, das ist... Also, was machen wir mit dem? Inwieweit berichten wir darüber? Ne? Das sind ja dann auch immer so Gratwanderungen, die du machen musst als Journalist oder Journalistin. Irgendwo so ein bisschen, klar, die ganze Welt hat ein Interesse daran, was da gerade passiert. Aber wo fängt das an, wo hört das auf? Ne?
Und ich wollte gerade sagen, man kann ja auch gewisse Dinge, man kann es ja schildern, aber man muss es ja nicht die schlimmsten Bilder zeigen.
Genau. Genau. Und da gab es natürlich bei uns in den Redaktionen auch Riesendiskussionen, wie, wo, was machen wir, ne, tatsächlich, und haben uns dann darauf geeinigt, dass wir so weit berichten, dass die Öffentlichkeit eben, dass dieses Interesse gedeckt ist, aber halt nicht, dass wir ihn noch weiter bloßstellen irgendwie, ne, ja. Weil offensichtlich, es wurde immer klarer, dass dieser Mann gar nicht Herr seiner Sinne ist irgendwie.
Und dazu noch, ich war damals ja auch, es gibt ja auch eine Sportredaktion beim RTL und da war ich auch viel unterwegs. Und ich weiß nämlich noch, dass da die Kollegen sich geweigert haben. Also man hat natürlich auch überlegt, ne, ist das jetzt ein Sportthema, weil Sportler, oder ist das ein Promi-Thema, weil er natürlich auch ein Prominenter ist. Und die Sportkollegen haben damals ganz klar gesagt, dass darüber wollen wir und können wir nicht berichten, weil sie einfach alle so betroffen waren und ich auch. Und jetzt, wo du es nochmal erzählst, Nina, ich werde gerade richtig, ich lausche dir richtig gespannt. Also ich hänge hier richtig wie selten so über mein Mikrofon, weil ich finde, ich weiß noch, dass ich war einfach nur traurig.
Ja.
Es hat einen ganz, ganz traurig gemacht, diesen Mann so kaputt und so fertig zu sehen.
Absolut, absolut. Man durchlebt das gerade irgendwie nochmal, ne? Und ich war damals, ich meine, klar, ich war da gerade neu im Job. Ich wusste teilweise gar nicht, wie, wo, was mir geschieht, ne? Also heute würde ich das ganz anders verpacken können. Aber ich weiß auch noch, dass mir das damals echt, echt sehr nah gegangen ist. Auch weil ich Jan Ullrich so toll fand, schon immer. Und man da irgendwie diesen Mann, der ist ja einfach so... Ich sag's jetzt einfach mal so, jetzt spricht die private Nina, eigentlich ist das so eine zuckersüße Maus, wirklich, ne? Der ist ganz lieb, der will niemandem was Böses. Und dann siehst du aber, wie der da plötzlich irgendwie so fremdbestimmt ist ja eigentlich durch diese Substanzen und irgendwie die komplette Kontrolle verloren hat über alles. Und das gipfelte dann leider, also Mallorca war leider nicht der einzige Moment, wo man wirklich dachte, ach du liebe Zeit, sondern er wurde dann eben mit dem Flieger nach Frankfurt geflogen und dann war er dort in einem Hotel in der Villa Kennedy in Sachsenhausen, also es ist ein relativ gutes Hotel und da wurde er dann erneut festgenommen. Es war nur ein paar Tage nach diesem Mallorca-Vorfall, weil es einen Streit mit einer Escort-Dame gegeben hat. Er hatte sie sich auf sein Zimmer bestellt und da war es wohl zu einem Streit gekommen, wohl weil sie an ihr Telefon gegangen ist, um ihren Sohn für die Schule fertig zu machen und weil sie dann irgendwie eher gehen wollte, er ihr aber sein Geld schon vorher gezahlt hat, es waren wohl 600 Euro und das hat er damals wohl nicht akzeptieren wollen und hat ihr den Ausgang versperrt, wurde wütend, schlug mit der Faust gegen einen Fernseher, der ist dann zerbrochen, er hat die Frau gewürgt und ja, dann... bekam sie Angst, wollte die Polizei rufen. Ihr wurde auch schwarz vor Augen bei diesem Würgen und dementsprechend hat dann die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung und zeitweise sogar wegen versuchten Totschlags ermittelt.
Ach krass.
Dann wurde aber kein Haftbefehl erlassen, da kein dringender Tatverdacht für die Inhaftierung vorlag. Aber das war nach Mallorca direkt der nächste, nur kurze Zeit danach, wo wieder so ein Riesenknall war und da wurde dann auch richtig schnell klar, er stand unter massivem Alkohol- und Drogeneinfluss und war am Anfang sogar gar nicht vernehmungsfähig, ne? Und dann kann man schon fast sagen, passiert der Anfang seiner Rettung, weil er wurde dann wegen seines seelischen und körperlichen Zustands in eine psychiatrische Fachklinik eingewiesen und kam dann in Therapie in die Betty Ford Klinik. Und die Betty Ford Klinik ist in Bad Brückenau, das ist in der Nähe auch von Frankfurt in Hessen, eine spezialisierte Klinik für Suchttherapie und orientiert sich an einem Vorbild aus den USA. In der Betty Ford Klinik werden Menschen mit Suchtproblemen nach diesem amerikanischen Modell eben betreut. Also das heißt krasse Diskretion, intensive Betreuung, individuelle Therapieprogramme und sehr viel Bewegungsfreiheit. Und das ist natürlich vor allem für prominente Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, unfassbar wichtig, dass die nicht nur auf dem Zimmer hocken, weil man Angst haben muss, dass man irgendwie gesehen wird oder so, sondern wirklich viel Freiraum da haben. Und so viel kann ich auch schon mal sagen, wir haben ihn da auch besucht von RTL. Also wir hatten einen Kollegen, einen freien Kollegen, der ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu Jan Ullrich hatte, schon Jahre davor. Und der hat über die Zeit, wo Jan Ullrich dann auch war, mit verschiedenen Vermittlern gesprochen und so ein Vertrauensverhältnis aufgebaut. Und der durfte ihn dann eben in dieser Betty Ford Klinik besuchen. Und ich durfte damals das Rohmaterial auch sichten und da waren so ein paar Momente dabei, wo ich wirklich irgendwie, ja, die waren so absurd. Zum Beispiel ist er da irgendwie durch so ein kleines Fußbad, also es war draußen, das sieht unfassbar schön aus, ne? Draußen wie so ein kleiner Brunnen und so ein kleines Wasserbecken. Das ist so ein Kneippbad, so zur Erholung, sag ich mal. Und Jan Ullrich läuft da durch dieses Wasser und sagt so, ja, das ist eine Kneipe, haha, die kenne ich sonst nur aus einem anderen Kontext. Also du hast schon gemerkt, das ist so ein witziger Spruch von ihm gewesen, aber er hat da schon angefangen zu reflektieren und hat gemerkt, was eigentlich in ihm vorging und was passiert ist über die letzten Jahre und hat dann eben in diesem Interview auch halt gesagt, es geht ihm schon viel, viel besser, er wirkt auch deutlich gefasster und körperlich schon viel fitter und sagte da, Zitat, ich bin top motiviert, weiter an mir zu arbeiten, möchte seine Mitte wiederfinden und eben wieder ja, zu sich kommen ja eigentlich, ne? Der war ja wie fremdbestimmt. Ihm wurden dann auch seine jüngsten Ausraster einmal irgendwie geschildert und gezeigt. Da hat man so richtig gemerkt, dass er in dem Moment wieder so voll weit weg war. Also er konnte das, glaube ich, selber, es war wie eine fremde Person, die er dabei beobachtet hat, ne? Diese Videos, die er selber hochgeladen hat, diese Ausraster, die da teilweise ja irgendwie dokumentiert wurden und so. Von daher, da war er, glaube ich, so gerade im Beginn, im Anfang seiner Verarbeitung und seinem Ich arbeite an mir. Sport war natürlich irgendwie, sagt er da auch natürlich total wichtig für ihn in der Zeit. Also es hat ihm auch geholfen. Er hat sich wieder mehr bewegt und das hat ihm natürlich Halt und Zuversicht gegeben. Und dann hat er erzählt, weil damals ist natürlich auch, ich glaube, das war so um diese Zeit, wo es so langsam klar wurde, es geht bergab mit ihm. Also als Friedi eben schon gesagt hat, so es gab erste Klinikaufenthalte. 2010 war die Rede von Burnout eben. Diese Alkoholprobleme, die immer deutlicher wurden. Seine Ehe ist damals dann auch zerbrochen. Er hat dann 2015 auch nochmal einen Unfall unter Alkoholeinfluss gebaut. Das war so all diese Zeit. Und dann hat er eben in der Betty Ford Klinik in diesem Interview erzählt, dass er eine neue Partnerin habe. Und Elisabeth, die ist auch bis heute, soweit ich weiß, an seiner Seite. Und sagte aber damals, ich bin eben ein junger Mann. Also er erzählte, das wäre eine offene Beziehung. Er sei ein junger Mann und er brauche halt Sex. Und wenn ich 4 Wochen unterwegs bin, dann darf ich mir das auch mal von anderen Frauen holen, bevor ich es ausschwitze, was ja sowieso nicht geht. Mit seiner Partnerin sei das abgesprochen. Keine Ahnung, ob und wie, inwieweit das war, aber ihr Name fiel das erste Mal und man wusste so ein bisschen, okay, er hat jemanden in seinem Leben, was ja schon mal gut ist, ne? Also er ist nicht alleine und hat da irgendwie Halt. Und sagt dann daraufhin auch, deswegen komme ich auch darauf, dass die Trennung von seiner Frau Sarah, eben dieser Moment habe ihn nochmal den Boden unter den Füßen weggezogen. Ne? Also auch das hat ihm damals richtig zugesetzt. Ich glaube nämlich, das war auch nochmal ein Faktor, der dann irgendwie in all das so eskaliert ist. Ja, und so gelang ihm eigentlich der schwierige Weg zurück ins Leben. Der Grund und Boden ist in dieser Betty Ford Klinik eigentlich, weil er da anfing zu reflektieren, an sich zu arbeiten. Ihm ist da bewusst geworden, wie schwer überhaupt seine Suchtprobleme waren. Das hat er auch gesagt, ne? Und er macht da Sport, Yoga, Atemübungen und kommt eigentlich im Prinzip, bekommt ein ruhiges Leben, könnte man fast sagen, ne? Es ist alles ruhig. Und er hat endlich mal Zeit, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, mit sich selbst zu befassen, zu reflektieren und hat natürlich dann aber auch die richtigen Handwerkszeuge an der Hand, ne, durch diese Klinik eben. Und ja, so ging es dann eben dann immer weiter bergauf. Er hat dann weitere Interviews auch gegeben, hat seine Biografie geschrieben, wie Friedi eben schon sagt, es gibt eine Doku über ihn. Er hat wieder mehr am Radsportleben teilgenommen, Events besucht, eigene Cycling-Festivals und so. Und ich möchte gleich noch eine Sache nochmal richtig krass emporheben, weil die mich auch sehr bewegt hat. Und zwar ist das, er war vor einem Jahr, anderthalb Jahren oder so, gab es eine Podcast-Folge mit ihm bei Hotel Matze. eh ein sehr gutes Format. Wer es noch nicht kennt, hört da gerne mal rein, weil Matze, der Moderator, immer wieder sehr interessante Gäste bei sich hat. Und ich mag das eigentlich nicht so lange. Die sind durchaus sehr, sehr lang zwischendurch, die Podcast-Folgen. Ich habe da keine Zeit für, einfach für so lange Sachen.
So lange Interviews, ne?
Genau. Aber die Folge mit Jan Ullrich habe ich mir sehr gerne und bis ins kleinste Detail wirklich reingezogen, weil Jan Ullrich, und deswegen komme ich darauf, was ich eben gesagt habe, dass der eigentlich so eine süße Maus ist, der kann was will. Das wird in dieser Folge so extrem nochmal deutlich, weil A spricht er sehr gut, sehr sympathisch, aber auch empathisch, und er schildert da auch nochmal seine komplette Kindheit, seine Herkunft, also das, was Fredi eben alles beschrieben hat, das reflektiert er auch nochmal, wie schwer das für ihn war, dass er immer Anerkennung wollte, auch von dem Vater, der nicht da war, und dass er sich dann eben in diesen Radsport so geflüchtet hat und dass das natürlich richtig viel macht, wenn du dann Sieger bist und emporgehoben wirst und dann, wie dieser Dopingskandal 2006 zu seinem Ende führte und dass der Absturz in ein tiefes schwarzes Loch ohne Boden war. Also er ist gefallen und gefallen und gefallen und hat über die Jahre versucht, das immer wieder zu verdrängen oder gut zu machen, aber hat es einfach nicht geschafft. Er sagt dann so Sachen wie Selbstzerstörung, Kontrollverlust, Perspektivlosigkeit, Selbstzweifel, also all diese negativen Gefühle, die der gehabt haben muss in der Zeit, ne?
Dieser Dopingskandal muss ihm ja wirklich das Fundament, ich wollte eigentlich sagen, den Boden unter den Füßen weggerissen haben, aber ich würde es eigentlich schon fast das Fundament weggerissen haben, weil, wie du schon gerade sagtest, wenn er sich fragt, so Selbstzweifel, ne, und was kann ich eigentlich, oder Perspektivlosigkeit, er muss sich ja wirklich gefragt haben, was kann ich eigentlich außer Radfahren? Und wer bin ich, wenn dieses Radfahren, was mich mein Leben lang gerettet hat quasi, oder mir Halt gegeben hat, wenn das wegfällt?
Weg ist, ja.
Und dann ist es auch egal, ob du ein erwachsener, erfolgreicher Mann bist oder wie alt du dann bist. Ich glaube, wenn du an so einem Punkt stehst und du quasi deine ganze Identität, die auf einmal genommen wird oder in Frage gestellt wird, sich da neu zu finden, das ist wahnsinnig schwierig. Und ich will jetzt nicht sagen nachvollziehbar, aber vielleicht ist dann auch nachvollziehbar, dass er in so einen, ja, dass er in so einen Strudel gefallen ist und sich so, ja, verloren hat. Und ich bin wahnsinnig froh, dass es eigentlich, dass er es da wieder rausgeschafft hat.
Absolut, total. Vor allem, weil er da, also er erklärt das auch so richtig, ne, rückblickend, dass das ein Absturz war, bei dem man ihm zugucken konnte, aber dass er damals schon gar nicht in der Lage war. Er sagt nämlich, wenn du von klein auf antrainiert bekommst, kämpfen, niemals aufgeben, dann ist es unglaublich schwer, nach Hilfe zu fragen.
Ja,
und es gab mit Sicherheit in der all der Zeit Momente, wo er gemerkt hat, hier läuft irgendwas ganz krass schief. Er hat aber nicht nach Hilfe fragen können und alleine hat er es auch nicht geschafft und hat es auch immer wieder verdrängt, das sagt er auch in diesem Podcast, im Verdrängen war ich sehr gut. Und eben auch, dass diese Einsamkeit, unter Druck stehen dein ganzes Leben lang, ne, dass irgendwie immer wieder von ihm Größe erwartet wurde, aber eigentlich war er von Selbstzweifeln sowas von überschattet, könnte man fast sagen, und sagt eben dann, und deswegen finde ich das so wichtig, dass wir auch darüber sprechen, dass dieser Tiefpunkt auf Mallorca, so tief der war, eigentlich hat er ihm das Leben gerettet, ne? Weil daraufhin ist er in den Zug gegangen und er nennt es heute seine Wiedergeburt. Auch, dass er offen damit umgegangen ist, dass er da irgendwie angefangen hat zu reflektieren, dass er öffentlich zu seinen Schwächen standen oder stehen konnte. All das hat ihn gerettet. Und am Ende, und das finde ich so schön, war erstmal im Podcast, bei Matze war diese Frage, warum hast du nichts gesagt? Ne? Das ist so diese Überschrift gewesen. Da ist natürlich von Scham die Rede, von Angst, vom Urteil der Öffentlichkeit, all das, was ihn ja sein ganzes Leben lang wahrscheinlich schon beschäftigt hat, gipfelte dann in diesen Vorfällen. Aber was ich sagen wollte, was so schön ist und was ich auch an dieser Folge jetzt so schön finde, dass man ja wirklich, und das können wir so selten, Fredi, deswegen finde ich das für uns auch gut, dass das so ein Happy End hat, weil er jetzt am Ende sagt, er hat sich mit sich selbst versöhnt und Zitat, ich war ganz oben und ich war ganz unten und jetzt weiß ich, wer ich bin, finde ich so bezeichnend. Genauso die Tatsache, dass er es geschafft hat, sich ins Leben zurückzukämpfen, und er ist weder, sagt er, der alte Champion, noch nur ein gefallener Held, sondern er ist irgendwie beides und mehr. Na, also er ist richtig tief runtergefallen, er hat sich wieder hochgezogen und steht dann auch noch dazu, weißt du?
Und hat sich auch seine Mitte jetzt auch quasi irgendwie gefunden. Ja. Und ich gucke ihn mir auch gerade auf Instagram an. Und wenn man sich das mal anschaut, der ist ein, weil du schon mal sagst, so Süßmaus, er ist halt schon so sympathisch, ne? Wenn er so, wie der lacht und wie er wirkt glücklich, er wirkt zufrieden. Die Scheiße ist natürlich bei solchen Süchten. Du wirst dein Leben lang damit zu tun haben.
Na klar.
Ne? Er wird sein Leben lang damit zu kämpfen haben und es wird immer irgendwie, sage ich mal, in ihm stecken und da sein. Aber solange er da so gut mit umgeht wie jetzt und da einen Weg gefunden hat, dann hoffe ich einfach, dass das ganz, ganz lange anhält. Und dass es zu keinem Rückfall in irgendeiner Form kommt, sondern dass er wirklich seinen Weg gefunden hat. Und dass
ist auch aber wahrscheinlich wieder geil, wie der Sport ihm da auch hilft, ne?
Da gab es im Mai 2025, also in diesem Jahr gab es, da hatte der nochmal einen Fahrradunfall. Hat sich beim Training, wurde er vom Auto angefahren und hat einen Schlüsselbeinbruch und ich glaube mehrere gebrochene Rippen gehabt und Prellungen und Hautabschürfungen. Und da dachte man, als ich das gehört habe, habe ich gedacht, oh nee, bitte, bitte nicht, dass das jetzt wieder irgendwie ihn zurückwirft, sag ich mal. Er dieses Ventil, diesen Sport irgendwie jetzt gerade unterbrechen muss und dann vielleicht wieder Schmerzmittel nehmen muss. Das kann ja auch oft dann erstmal direkt wieder so in eine Richtung gehen. Aber auch darüber hat er sich errappelt, hat eine Reha gemacht und fährt jetzt wieder Fahrrad und so. Also von daher kann man eigentlich nur hoffen, dass der so bleibt jetzt, ne? Dass das einfach so für ihn weiterläuft, weil ich finde, nichts anderes hat er verdient. Und mit dieser ganzen Geschichte, mit all dem und das, was du eben im Anfang schon gesagt hast, Freddy, dieses Problem, ne, Doping im Radsport, das war nichts, was nur auf ihn, das war schon immer bekannt. Ich habe mir mal Zahlen auch angeguckt, dass um die Jahrtausendwende, also so rund um die 2000, waren es rund 55% von Tour de France mit Fahrern, die irgendwie gedopt haben. Also das war bekannt. Und nicht erst seit dann, sondern die ersten Vorfälle gab es 1903 und dann auch über die Jahre immer
1903?
Immer wieder. Ja, hier, warte, Doping im Radsport, habe ich mir rausgeschrieben. Insbesondere bei der Tour de France ist seit den Anfängen des Rennens im Jahr 1903 ein großes Problem. Krass. Frühe Fahrer verwendeten schon damals Mittel wie Alkohol oder Äther zur Schmerzlinderung. Wahnsinn. Und später kamen natürlich dann diese Substanzen, die du eben erwähnt hast. Aber das ist krass, oder?
Es ist ja auch einfach Wahnsinn, was die da fahren. Das muss man, also es ist ja wirklich krass und in welchem Speed und der Mensch kann so viel trainieren, aber irgendwann ist natürlich auch körperlich auch einfach Schluss und es ist so traurig, dass dann natürlich, wenn du immer weiter bessere, also wie soll ich das sagen, wenn du immer weiter besser, schneller werden willst, dass man dann irgendwann zu so Dopingmitteln greift, es ist aber auch nicht irgendwie so ganz unverständlich, finde ich. Und wenn du halt, wie du schon sagst, damit so, wenn das für ihn schon so normal war oder für alle Radsportler schon so normal war. Und ich frage mich die ganze Zeit auch übrigens, und das werde ich aber auch keine Antwort darauf haben, wenn du ja schon im jungen Alter Doping verabreicht bekommen hast, bist du dann vielleicht auch suchtanfälliger
100%.
Für andere Mittel? Wahrscheinlich schon, oder?
Mhm. Glaube ich schon.
Dass da quasi vielleicht auch schon die Basis gelegt wurde für, dass du dann auch mal zu anderen Mittelchen mal schneller greifst, ja. Auch wenn es als, das könnte auch ein Grund sein. Aber ja, das ist Wahnsinn. Ich finde es traurig, dass ein Sport, dass man da nicht komplett sagt, wir machen das ganz clean und wir setzen sozusagen, wir gucken, wie soll das funktionieren? Ich wollte gerade sagen, dass man die Weltrekorde oder die Rekorde zurücksetzt und man startet nochmal neu. Aber das wird ja nie funktionieren. Ja, das ist, aber es ist ja nicht nur im Radsport. Das ist, oh Gott, da könnte ich jetzt stundenlang drüber reden. Es soll ja jetzt auch eine Olympiade geben oder eine Weltmeisterschaft für gedopte Sportler.
Krass.
Ja, dass man da jetzt sagt, das heißt dann nicht Olympia, das heißt irgendwie anders. Ich komme da jetzt aber gerade nicht drauf. Und dass man dann halt gesagt hat, okay, es gibt halt Athleten, die wollen halt mit Mitteln gucken, wie weit sie ihre Leistung bringen können, übermenschlich sozusagen, über diesen Punkt hinaus. Und da fließen wohl sehr, sehr viele Gelder, dass man dann so eine Meisterschaft der Übermenschen, der Übersportler schafft, um dann zu gucken, was sie für astronomische Rekorde schwimmen, laufen, mit dem Rad machen. Da bin ich mal sehr, sehr gespannt, wie die Entwicklung dahin geht, weil das muss ja auch für alle Sportler wahnsinnig frustrierend sein, wenn du einfach weißt, dass dein großer Kontrahent gedopt ist und du nicht. Und du einfach keine scheiß fucking Chance hast.
Ja.
So, und alleine deswegen greifen dann wahrscheinlich Leute auch einfach zu anderen Mittelchen. Aber das soll nicht Thema dieser Folge sein, Doping im Sport. Ich glaube, das
können wir nochmal eine andere Folge zu machen.
Genau, oder es gehört in einen anderen Podcast. Ja. Ich bin, wie du schon sagst, Nina, auch irgendwie einfach froh, dass es mal ein Happy End gibt in unserem Podcast.
Ja.
Dass Jan Ulrich die Kurve gekratzt hat. Ich finde es wahnsinnig spannend, muss ich nochmal betonen, dass du dann auch jetzt so einbringen konntest, diese Hintergrundinformationen mit einbringen konntest mit deiner Arbeit, wie du das damals erlebt hast mit Jan Ulrich. Ich habe das ja von ein bisschen weiter entfernt gesehen. Ich habe auch ein bisschen Rohmaterial gesehen, aber mich nie so damit auseinandersetzen müssen wie du. Und ich finde das immer sehr, sehr, ja, sehr, sehr interessant.
Vor allem ich habe richtig gemerkt, dass mich die Vorbereitung jetzt auch, diese Folge, die Aufnahme, viel mehr noch bewegt hat, weil ich gefühlt, es ist jetzt kein persönlicher Bezug zu Jan Ulrich, aber irgendwie habe ich das Gefühl, meine gesamte berufliche Laufbahn begleitet der mich irgendwie. Der war auch letztes Jahr zu Gast in der Sendung, für die ich jetzt arbeite und so. Und da haben auch alle gesagt, die da irgendwie vor Ort mit ihm waren, wie nett und toll und wie höflich der ist und einfach so ein ganz netter Mensch. Und das ist so schön, weil ich so das Gefühl habe, es ist so, man konnte ihm so so krass zusehen bei diesem Absturz, aber genauso konnte man ihm zusehen bei seiner Wiederauferstehung sozusagen. Und dass das jetzt so schön für ihn geendet ist, finde ich ganz toll. Und ich finde also wirklich, der hat auch nichts anderes verdient. Also
hat er auch nicht. Ich finde auch. Und ich finde auch, was ich auch toll finde, ist, dass seine großen Erfolge nicht vergessen sind. Ne?
Ja.
Er hat die Tour de France gewonnen, er hat Olympiagold gewonnen, er hat Olympiasilber gewonnen und wir feiern Jan Ullrich immer noch. Und er ist immer noch eine Sportikone und er ist immer noch eine absolute Ikone im Radsport. Und er wird immer noch verehrt als Sportler für seine Leistung, was ich ganz, ganz toll finde. Und ich habe das Gefühl, dass sehr viele Menschen das unglaublich gut differenzieren können, was wir normalerweise als Gesellschaft nicht so gut können.
Mhm.
Normalerweise können wir Sachen gefühlt nicht so gut auseinanderhalten und differenzieren, aber in dem Fall irgendwie schon. Es gibt Jan Ullrich, den Sportler, der unglaubliche Leistung erbracht hat, und dann gibt es Jan Ullrich, der einfach persönliche Probleme und private Probleme hatte und einen Absturz hatte und es da rausgeschafft hat. Und ich finde es schön zu sehen, wie wir das noch oder jetzt mittlerweile wieder auseinanderhalten können. Und jetzt wiederholen wir uns. Ich bin happy, wenn Jan Ullrich happy ist. Ich glaube, Nina auch. Es ist schön, lachend eine Folge zu beenden.
Genau, genau. Alles, also es ist niemand, das ist, finde ich, so. Ich glaube, das ist vor allem, dass das, es ist niemand gestorben jetzt mal endlich in unserer Folge. Es ist nicht irgendwie sexueller Missbrauch. Der nimmt mich immer so krass mit, wenn wir darüber reden. Und irgendwie ist das doch jetzt eigentlich auch mal eine schöne Folge am Ende.
Also vielen, vielen Dank für diesen schönen Wunsch. Wie immer, wenn ihr andere Themen habt, die ihr euch wünscht, die ihr interessant findet, wo ihr sagt, boah, bitte sprecht mal darüber, schreibt uns bei Dark Secrets, bei Instagram, schreibt uns bei Spotify, schreibt uns eine E-Mail. Ihr wisst, wie ihr uns erreichen könnt, und wir freuen uns natürlich immer über positive Bewertungen, wenn ihr uns folgt, uns abonniert, damit ihr auch keine Folge mehr verpasst. Also dann hören wir uns nächste Woche Dienstag wieder mit einem spannenden Update. Das Thema steht auch schon fest. Vielleicht könnt ihr auch schon denken, worum es geht, wenn ihr so ein bisschen die Medien verfolgt, weil das ist schon wieder ein Kopfschütteln nächste Woche. Ich freue mich drauf.
Ich auch. Bin sehr gespannt. Bis dann.
Ciao.
Dieser Podcast wurde produziert von der Podcastagentur an der Alster.